Draußen, ihr Helden des Abwassers, zu einer neuen Folge vom Abwassertalk-Podcast. Heute bin ich mal ganz allein. Ganz allein. Kein Daniel, kein Sascha, die jetzt mit mir zusammen die Einleitung machen könnten. Ich muss jetzt ganz allein einleiten. Aber ich glaube, ich kriege das auch hin. Ihr habt ja wahrscheinlich die letzten Folgen alle gehört. Da war ja, in der letzten Folge war ich ja nicht dabei. Aber jetzt bin ich halt mal dafür alleine. Sascha und Daniel haben gesagt, die wollen dann nicht mehr. Da muss ich mir tatkräftige Unterstützung suchen. Und heute habe ich mir zwei riesen Typen eingeladen. Zwei richtig geile Typen. Ihr werdet die gleich kennenlernen. Und heute wird es weltmeisterlich und digital. Und vielleicht schaffen wir es auch noch ein bisschen naturnahe Gestaltung reinzubringen auf Kläranlagen. Das ist auch noch so ein geiles Thema. Ja, wen habe ich mir heute eingeladen? Ich habe mir den Philipp Nentwich eingeladen von der Kläranlage Moorhardt. Philipp, wie groß bist du?
2,02 Meter,
Mann, aber er hat total Lampenfieber, das werdet ihr gleich merken. Ja. Ja. Und wir haben, Philipp, warte mal, bevor wir den zweiten Gast dazu holen, stell dich mal vor, wer du bist.
Ja, Philipp Nentwich und ich bin Betriebsleiter von der Kläranlage 20.000 dB in Moorhardt. Genau, Abwassermeister. Also.
Wie lange machst du das schon?
2003 habe ich mal Fernentsorger gelernt und dann danach gleich zum Meister gemacht.
Ja. Okay. Ja. Und wie kennen wir uns? Warum bist du jetzt hier dabei?
Wo wir uns herkennen?
Ja, woher kennen wir uns?
Wir kennen uns, glaube ich, schon immer. Also,
ja, ich weiß noch, woher.
Woher?
Wir haben zusammen den Nachbarschaftslehrerkurs gemacht.
Ja, stimmt.
Fortbildungskurs. Ja. Da habe ich dann gedacht, oh Mann, was ist das für ein Typ? Hoffentlich sehe ich den nie wieder. Und seitdem treffen wir uns irgendwie immer wieder.
Stimmt. Aber wir haben das Thema gehabt, Nachwuchskräftegewinnung.
Ja. Nein, also wenn ihr wisst, Nachbarschaftslehrer kennt ihr ja vielleicht als Zuhörer. Philipp ist Nachbarschaftslehrer im schönen Kreis für Kläranlagen. Wo bist du Nachbarschaftslehrer?
Aalen.
In Aalen, Kreis Aalen, ja. Da macht er die Kläranlagen-Nachbarschaft und ich bin nur Kanal-Nachbarschaftslehrer im Landkreis Konstanz. Also wenn ihr Zuhörer habt, sage ich ja immer, wenn ihr uns folgt, Kanal-Nachbarschaften, Kläranlagen-Nachbarschaften, auf jeden Fall mitmachen, wenn ihr die Chance habt, da mal irgendwie dabei zu sein. Die Lehrer- und Obleute-Tagung ist das Beste, was ihr machen könnt. Ja, und dann hat der Philipp gesagt, hey, Klaus, musst du unbedingt mal dabei sein. Dann hat es beim ersten Mal nicht geklappt, beim zweiten Mal nicht. Und dann hast du mich immer genervt, wir müssen da unbedingt mal einen einladen. Du musst unbedingt mal einen einladen zum Podcast. Wen hast du denn gesagt, wir müssen mal unbedingt einladen?
Ich folge dem Dennis Schober nämlich schon länger, aber ich glaube, er weiß es gar nicht.
Er weiß es gar nicht.
Er weiß es gar nicht.
Er hat wahrscheinlich so viele Follower,
er weiß es gar nicht. Und ich folge dir schon lang und ich habe mir immer gedacht, Mensch, das ist ein interessantes Thema. Ja, aber ich glaube, das Thema an sich ist bei den Kläranlagen einfach noch nicht so weit. Ne? Ja. Da wird einfach nicht so intensiv, noch nicht so intensiv.
Also wer ist unser dritter Gast?
Ein Weltmeister, genau.
Ein Weltmeister.
Und der Weltmeister, der könnte wahrscheinlich sogar mit dem Stab über den Sandfang springen. Ja? Also bei uns jedenfalls.
Genau, jetzt müssen wir dich dazu hören. Dennis Schober ist unser dritter Gast. Ja? Und du bist Weltmeister im Stabhochspringen. Jetzt wollte Philipp heute den ganzen Tag schon fragen, kannst du mit dem Stab über den Sandfang springen? Das war heute die Frage. Ja. So, jetzt darfst du dich selber vorstellen und das beantworten.
Ja, hallo erstmal in die Runde. Dennis Schober ist mein Name. Tatsächlich bin ich gerade amtierender Weltmeister in meiner Altersklasse im Stabhochsprung. Komme quasi gerade aus der USA zurück, war dort bei der WM und habe dort gewonnen. Ja, über den Sandfang springen. Tatsächlich bin ich ja wirklich darauf spezialisiert, hoch zu springen, aber ich glaube, mit ein bisschen Modifikation am Stab könnte man vielleicht auch weit springen. Das wird man mit Sicherheit hinbekommen, ja.
Ja, okay, und du bist ja nicht nur Stabhochspringer, da hören wir gleich auch noch ein bisschen was darüber, sondern du machst auch noch, wir sind ja hier im Abwassertalk-Podcast, da geht es ja auch um Abwasser. Ja. Und wir haben dich ja eigentlich deswegen angeschrieben, weil du noch ein bisschen was nebenher machst. Was machst du noch so? Erzähl mal über dich ein bisschen was.
Also so ein nebenher, genau. Also ich bin eigentlich mit Leib und Seele Abwassertechniker. Ich habe auch mal irgendwann mit der Ausbildung angefangen, ich glaube 2004. Habe dann auch Meister gemacht. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ich will mich noch irgendwie noch tiefer in das Thema reinarbeiten, habe mich dann freistellen lassen und habe dann studiert, also Umweltwissenschaften, und habe dann ja immer weiter gemerkt, ich spezialisiere mich immer weiter, auch während dem Studium, bin jetzt quasi wieder zurück, so fast schon im operativen Geschäft, im Abwasserbereich, genau. Ich arbeite dafür zwei Firmen und
welche zwei Firmen sind das? Darfst du ruhig sagen hier.
Genau, also ich bin schon seit meinem Studium, bin ich Mitarbeiter von der Wasser 3.0 GmbH. Ja, früher haben wir immer gesagt, das ist ein Startup. Mittlerweile sind wir eine gestandene kleine Firma im Abwasserbereich. Wir sind auf Detektion und Forschung im Bereich Mikroplastik beschäftigt, was natürlich ein Riesenthema ist, auch im Abwasserbereich. Und die zweite Firma, bei der ich jetzt bin, wir sind ein kommunaler Zusammenschluss, die kommunalen Servicebetriebe Südpfalz GmbH, und ja, wir arbeiten hier in der Region für unsere Gesellschafter, das sind die Kommunen, und mein Bereich sind natürlich die Kläranlagen, also die Betriebsführung, die Steuerung, Arbeitsschutz, ja, so mit Leib und Seele, nicht mehr so oft jetzt draußen leider, aber ich bin immer noch nah dran am Abwasser.
Ja, ist doch schön. Und das ist ja, daher kenne ich dich jetzt eigentlich, also der Philipp hat mir damals dich so vorgestellt, hey, da gibt es diesen Dennis Schober, den musst du unbedingt mal einladen zum Podcast, und der ist doch hier bei Wasser 3.0. Schreib den nochmal an. Dann habe ich dich halt mal angeschrieben, und seitdem haben wir irgendwann so, folgen wir uns gegenseitig, aber es ist irgendwie nicht dazu gekommen, und jetzt über eine Kollegin von dir kam dann nochmal der Kontakt. Die war bei uns auf einer Veranstaltung und die hat dann nochmal den Kontakt hergestellt. Dann haben wir gesagt, komm, der Philipp wollte unbedingt mit dir mal was ausmachen. Philipp, warum wolltest du mit dem Dennis unbedingt heute sprechen? Was?
Ja, um vorbeizukommen. Erzähl, musst du sagen. Über das Anfang zu springen.
Ich muss dazu sagen, es gibt wenig Leute, wo in der Öffentlichkeit stehen, sportlich erfolgreich sind oder auch in der Politik, wo wirklich einen Abwasserhintergrund haben. In der Politik gibt es ein paar, habe ich gesehen, auch im Bundestag. Aber so einen richtigen Abwasserhintergrund, glaube ich, wüsste ich jetzt auf Anhieb niemand, oder?
Aber wir haben eine ganz wichtige Frage an dich.
Ja? Ja.
Das war schon wichtig.
Ja?
Wie viele Liegestütze schaffst du am Stück?
Ich bin tatsächlich ganz gut im Kraftausdauerbereich, aber ich habe es jetzt, so Dinge hat man ja gern während Corona gemacht. Ich weiß, dass ich mal in einer Stunde, glaube ich, 250 gemacht habe, okay. aber mit mehreren Pausen natürlich.
Okay.
Weiß aber nicht, ob ich jetzt gerade in dem Trainingszustand wäre.
Du bist auch nicht in der Klasse wie ich.
Deswegen. Ja, das ist genau, sicher. Ich bin also leicht. Nee, der Philipp hat klar gesagt, er wollte dich zum Liegestütze-Wettbewerb rausfordern. Ja. Eine Stunde ist eine gute Zeit, glaube ich. Und wer die meiste in einer Stunde schafft, ja. Ja. Ich würde aber mitmachen. Also müssen wir machen.
Ja.
So gucken, vielleicht findet man da ja in dem Zusammenhang mal die Möglichkeit, das zu machen. Aber Spaß beiseite, egal. Wir fangen mal an mit, du bist ja Südpfalz, bei den Südpfalz-Werken hast du gesagt, ne? Das ist ja Landau, ne? Landau ist die Stadt, wo du jetzt auch sitzt, auf der Kläranlage auch, oder?
Genau. Ja,
und also die außenrum in die Gemeinden, oder?
Genau, ich sitze jetzt nicht mehr auf der Kläranlage direkt, aber ich bin natürlich sehr eng verbunden mit der Kläranlage. Da die kommunalen Servicebetriebe Südpfalz, wir machen die Betriebsführung auf dieser großen Kläranlage hier in Landau. 80.000 EW, und dann betreue ich unterschiedlich intensiv noch kleinere Kläranlagen von unseren Gesellschaftern hier in der Umgebung.
Das sind wie viele ungefähr? Wie viele hast du dann insgesamt? So.
So 5, 6 kleinere, wo ich aber unterschiedlich, also bei manchen mache ich nur Arbeitsschutz, bei manchen mache ich ein bisschen mehr. Für Landau mache ich das meiste. Wir haben da ein gutes Team, aber verbringe ich meine meiste Arbeitszeit damit.
Und wenn ihr sagt Team, wie viele Leute seid ihr dann?
Jetzt in Landau sind wir 10 auf der Kläranlage, und hier in der KS Südpfalz sind wir mittlerweile 16. Also unterschiedlich spezialisierte Leute, Abwassertechniker natürlich, Schweißer, Meister, also ganz unterschiedlich. Und teilweise tauschen wir das Personal auch aus unter den Anlagen, je nachdem, was gerade anliegt.
Ja, okay. Also das ist ja dann quasi, und das machst du quasi, du hast ja zwei Jobs, hast du gesagt. Wie viel Prozent bist du dann bei den Werke Südpfalz? Wie lange bist du da, wie viele Zeit bist du dann da?
Also da arbeite ich tatsächlich Vollzeit.
Vollzeit?
Und bei Wasser 3.0 helfe ich immer aus, wenn es darauf ankommt, im technischen Bereich, unterstützt die Leute, mache ein bisschen Arbeitsschutz, aber ich mache ganz viel in der Technik. Also gerade wenn es darum geht, Industrieanlagen zu konzipieren mit einem Maschinenbauer zusammen, dann komme ich so aufs Tableau und helfe da aus.
Aber diese gemeinnützige GmbH ist ja, haben wir gesehen, wir haben uns nämlich gegoogelt, in Karlsruhe gemeldet und bei euch, die sitzen aber, Geschäftssitz ist auch bei euch auf der Kläranlage.
Ja, genau. Also wir haben eine Kooperation mit dem, ja, mit dem Betreiber oder dem der Kommune hier, also der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb. Und wir haben unseren Forschungsstandort von Wasser 3.0 ist tatsächlich auf der Kläranlage. Genau. Da haben wir auch ein richtig cooles Mikroskop, wo wir detektieren, wie viel Mikroplastik denn im Abwasser drin ist. Wir sind ganz nah dabei im Prinzip.
Okay, dann hast du jetzt praktisch einen Job 100% und dann machst du noch ein bisschen was nebenher. Wie bekommst du das dann hin mit dem Training? Wenn man Weltmeister werden will, muss man doch viel trainieren, oder?
Ich trainiere jeden Tag.
Ja.
Also ich habe schon seit vielen Jahren, muss ich sagen, so ein richtig regelmäßiger Tagesablauf. Ich gehe quasi immer nach der Arbeit ins Training und ja, und schiebe das andere halt unter, wo es gerade geht. Ich bin jetzt nicht so der Häuslebauer. Ich habe da vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen jetzt weniger, aber ich verbringe da vielleicht weniger Zeit mit Rasenmähen, sondern ich bin dann halt mehr im Stadion, sage ich jetzt mal, oder in der
Da musst du
Leichtathletikhalle.
digitalisieren und einen automatischen Rasenmäher haben.
Ja, ist
Oder
richtig, ja. Aber ich habe gar keinen
du
Rasen.
machst naturnahe Gestaltung und mähst den Rasen gar nicht.
Ja.
Oder? Wie
Du
bei ihr auf
brauchst
der
eine gute Blühmischung.
ja, die gute
Ja.
Blühmischung.
Ja.
Bleiben wir nochmal bei, bevor wir zu den anderen Themen kommen, zu Wasser 3.0. Ihr macht ja dann Mikroplastik. Das habe ich bei euch auf dem Instagram-Kanal, also auch wenn ihr das hier hört. Wasser 3.0 hat einen Instagram-Kanal. Ich weiß gar nicht, ob ihr noch weitere Kanäle habt. Ich kenne euch jetzt von Instagram.
Auch LinkedIn, ja, die
LinkedIn
Website.
seid ihr auch.
Ja,
Okay.
die Website ist richtig gut bestückt mittlerweile. Ja.
Website seid ihr unterwegs. Also wie gesagt, ich kenne euch von Instagram, da folge ich euch auch und habe das dann öfter schon gesehen. Ihr macht eigentlich ganz interessante Posts, wo man auch was lernen kann. Wie kommt ihr dann zu dem Thema Mikroplastik? Also, oder wie kommt man dazu, Wasser 3.0 zu gründen? Oder du warst ja von Anfang an dabei, ne?
Ich war nicht ganz von Anfang an dabei. Also die Gründerin, die Dr. Katrin Schuhn, die hat das Unternehmen gegründet. Und ja, ich war nicht so von erster Stunde dabei, aber ich war dann halt der Erste, der diese Ergebnisse, die sich da im Labor ganz gut gezeigt haben, also so eine grundsätzliche Fähigkeit, von einem speziellen Material Mikroplastik zu binden. Ich war dann der Erste, der das dann eben quasi im Real Life, also in groß auf der Kläranlage nachgestellt hat. Im Prinzip aus dem Becherglas, 5 Liter zu einem kleinen Reaktor 2000 Liter. Das waren so die ersten Schritte und da haben wir das alles verfeinert und genau. Und jetzt läuft es mit ganz unterschiedlichen Projekten,
Das heißt,
EU-Projekte, Bildungsprojekte.
ihr könnt, indem ihr was auf der Kläranlage zudosiert, Mikroplastik rausholen. Oder was ist die? Erklär mal kurz. Das habe ich. Ich habe nur gehört, ihr kümmert euch um Mikroplastik, aber ihr habt quasi was entwickelt, was Mikroplastik bindet, zersetzt oder was passiert da genau?
Genau, die Katrin Schuhn, die hat mit einem Mitarbeiter, also ich kein Chemiker, aber es nennt sich ein Hybrid-Kieselgel entwickelt und dieses Gel hat die Fähigkeit, Mikroplastikpartikel zu größeren Klumpen zu verbinden. Also da passiert was im Wasser, das findet allerdings in einem Reaktor statt, also nicht in der Kläranlage direkt. Aber wir brauchen ganz spezielle Strömungsbedingungen in dem Reaktor und dann verklumpen, kann man sich so vorstellen, 100.000 Mini-Partikel zu ein paar wenigen größeren Partikeln. Und die, wir Abwassertechniker, mögen größere Partikel, weil die lassen sich meistens viel einfacher rausholen als mikroskopisch kleine Partikel. Und das ist so der Trick dahinter. Damit kann man das dann relativ einfach aus dem Wasser rausholen.
Das bindet sich dann an die Flocken und ist dann quasi im Schlamm.
Das ist ein Agglomerationsprozess und das bindet sich nicht am Schlamm direkt, sondern wir arbeiten also nach der letzten Stufe im Prinzip. Das sammelt sich in diesem Reaktor an und dann holen wir es raus mit einem einfachen Abschöpfvorgang, den kann man automatisieren. Wir müssen dann irgendwie die Agglomerate, wie wir es nennen, aus dem Reaktor rausholen. Das ist dann ein
Okay.
Verfahrensschritt.
Und dann heißt es quasi, das kann man dann als fünfte Reinigungsstufe, ist das dann fünfte Reinigungsstufe oder wie würdet ihr das nennen?
Ja, wir versuchen es natürlich irgendwie zu implementieren. Ja, es ist ja vielleicht, also die Katrin Schuhn sagt immer vierte Reinigungsstufe plus.
Vierte Reinigungsstufe plus, okay, ja, ist ja
Wie
interessant.
viel holt man da raus? Also hat man da so einen Eimer voll oder wie viel holt ihr da in Landau raus?
Bei 80.000 EW, wie viel Plastik?
Ja, das kann ich
Kannst du einen
so
Stab draus
genau.
machen?
Ja, ich glaube nicht ganz. Also wir messen natürlich viele, ich sage jetzt mal, teilweise hu viele hundert Partikel pro Liter tatsächlich. Die sind aber natürlich sehr klein. Und auch wenn man die klumpt, sind die immer noch sehr klein und das Gesamtvolumen wird nicht riesig. Also das kann ich so einfach nicht sagen, aber es ist jetzt kein 10-Liter-Eimer voll. Also es ist deutlich weniger.
Pro Tag oder pro Jahr oder
Pro
pro
Tag, ja.
Tag, ja, okay. Das ist aber schon einiges. Und das ist halt, wie viel würde ich hier sagen, von dem gesamten Mikroplastik, was bei euch im Abwasser drin ist, wie viel holt man da raus?
Die Kläranlage hat natürlich auch schon ein eigenes Reinigungsvermögen. Also es wird im Primärschlamm abgeschieden
Ja, klar.
oder im Rechen bleibt ein bisschen was noch mithängen zwischen Papier und Rechenstäben und so weiter. Das, was dann wirklich Richtung Gewässer gehen würde, da holen wir nochmal einen hohen Prozentsatz raus. Ja, wir sind da im Bereich von über 90%.
Okay. Ja, cool.
Ja, wir haben ja
Habe ich noch
heute,
gar nicht gewusst, dass man sowas macht.
wir haben ja heute uns schon darüber unterhalten, wer die größten Mikroplastikerzeuger sind.
Teetrinker.
Die
Ey,
Teetrinker.
genau, also Teebeutel sind wohl entweder aus PE oder was war das andere?
Nylon.
Nylon oder so, teilweise.
Okay.
Und die machen einen großen Riesenanteil an. Weil das heiß aufgegossen wird, erzeugt es viele Partikel,
Genau.
Mikroplastikpartikel, habt ihr
Ja,
gelernt
ja.
heute. Ja, deswegen. Also das ist ein großer, und natürlich das Reinigen von synthetischer Klamotten und so weiter. Das
Ja,
macht auch
genau.
viel aus,
Also
ne?
auch
Das macht auch viel aus.
ganz viel Abrieb, auch von Reifen,
Ja, okay.
Waschmaschine, ja,
Schuhsohlen.
alles Mögliche.
Also, wenn du so viel trainierst, dann natürlich auch deine Schuhsohlen,
Auch meine
tippe ich rein.
Schuhsohlen, ja.
Aber jetzt. Da können wir jetzt eigentlich eine gute Überleitung machen, genau. Weil wir fragen uns hier gerade, das haben wir uns heute auch gefragt, ja, ihr habt jetzt zwei Jobs, einen Vollzeit und einen nebenher, wo du wahrscheinlich auch viel zu tun hast. Und du hast schon gesagt, du trainierst jeden Tag. Okay, du arbeitest, du hilfst deiner Frau nicht im Haushalt, wenn du eine hast, ich weiß gar nicht. Hast du gerade schon gesagt, da bist du nicht so der Typ für. Verstehen wir dich voll blöd da.
Also ich
Nein,
habe
aber
eine
du bist im
Freundin,
Stadion.
ich habe eine Freundin tatsächlich, aber ich habe kein Haus und keine Kinder. Ja, es funktioniert schon irgendwie. Ja, ich verbringe halt meine Zeit vielleicht ein bisschen anders. Also gerade jetzt nach der Arbeit ist es für mich im Prinzip ausgeschlossen, dass ich fahre meistens gar nicht nach Hause. Es lohnt sich gar nicht für mich. Deswegen komme ich dann halt um 7, halb 8 nach Hause und ich bestelle halt auch des Öfteren. Meine Kochskills sind jetzt auch nicht so mega. Es gibt oft Gnocchi. Keine Ahnung. Ich
Gnocchi
bin
ist
jetzt
so
nicht nur
super,
der
super.
Meisterkoch.
Und Tee, vielleicht. Und
Ich
Tee,
bin
ja.
Kaffee-Junkie tatsächlich, ja. Ja,
Okay,
so ist
ja.
es halt. So
Du,
ist halt ein
aber
normaler
erzähl mal,
Tag.
wie ist dein Tagesablauf? Guck mal, du bist Leistungssportler, du hast einen Vollzeitjob und wie kann man das gut also wir haben ja bestimmt auch, also wir kennen auch noch andere Weltmeister, ne? Uwe Berner, du hörst es bestimmt auch an hier, ne? Das ist auch Weltmeister im Radball, aber auch geil, ne? Zweimaler Weltmeister, ne? Der macht bestimmt auch viel Training. Aber wie sieht dein Tagesablauf aus? Erzähl mal, wenn du morgens aufstehst, wann stehst du morgens auf? Hast du morgens schon Training? Wann fährst du auf Arbeit? Wann bist du mit Arbeit fertig? Und so weiter. Erzähl mal.
Also ich trainiere meistens abends, fast immer eigentlich. Während dem Studium habe ich auch mal morgens oder zweimal sogar am Tag trainiert. Das ist aber jetzt vorbei durch die Arbeit, also immer abends eigentlich. Am Wochenende auch mal morgens. Mein normaler Tagesablauf, ja, ich stehe so kurz vor 6 auf. Ich frühstücke fast nie. Meine Freundin versucht mir immer Porridge anzudrehen. Bin aber nicht so der Esser morgens. Und ja, dann trinke ich einen Kaffee, dann gehe ich auf die Arbeit und meistens mache ich so zwischen 4 und 5 Feierabend, gehe direkt ins Training, ist alles hier in Landau. Trainiere so 2 Stunden, komme nach Haus, esse was, schaue noch ein bisschen fern, was auch immer. Ja, und das war's eigentlich. Also ja, es ist tatsächlich, wenn man so länger drüber nachdenkt, es ist relativ langweilig. Ich werde auch wahrscheinlich, nee, ich werde dieses Jahr aufhören mit Wettkampfsport zumindest. Ich bin halt auch nicht mehr der ganz der Jüngste und ja, das ist so ein normaler Sportleralltag, ist re eigentlich relativ unspektakulär, glaube ich.
Ja, wird ja nicht jeder jetzt Weltmeister in seiner Sportart. Ne? Das muss man auch erstmal schaffen. Ja. Aber dann, sag mal, dann trainierst du quasi und dann heißt trainieren, machst du viel Schnellkraft. Kraftausdauer hast du ja schon gehört, du kannst alle Liegestütze machen, ne? Wie bei Chuck Norris. Wie viele Liegestütze schafft er? Alle.
Also, ich glaube, es ist wie so, wie auch die Arbeit auf der Kläranlage ist das Training auch bei mir sehr, nicht jeden Tag das Gleiche. Ich trainiere fast nie in einer Woche gleich. Ich habe einen Trainer, der mir einen Trainingsplan schreibt. Ja, Kraftausdauer, Ausdauer, Schnelligkeit und vielleicht ein- oder zweimal die Woche springen. Bei mir eher nur einmal. Und Wettkämpfe am Wochenende oft. Es geht jetzt bald wieder los, Ende Mai bin ich in Deutschland unterwegs. Ja, genau.
Wir haben letztens versucht herauszufinden, ob du schon mal bei den Olympischen Spielen dabei warst.
Nee, war ich nicht.
Das hast
Boah, dann wäre 2028, das wäre noch ein Ziel, oder?
2028 wäre doch ein Ziel.
2028.
Nee, bis dahin mache ich
Also
nicht mehr weiter.
ich hab guckt bei der Weltmeisterschaft, da bist du 5 Meter hochgesprungen, ne?
Ich bin
Oder?
fünf, jetzt bin ich gerade 5'10" gesprungen, ja.
5'10. Wie weit kommen wir da bei Olympia? Also
Da kommt
wie
man gar
weit?
nicht, da kommt man gar nicht zu
Ja.
Olympia. Das reicht
Okay.
nicht. Also da.
Ja, Weltrekord ist doch jetzt 6,20 Meter.
6,27. Also
6,27 Meter.
ich bin in Deutschland, ich war jetzt Achter bei den deutschen Meisterschaften von den Profis. Ich bewege mich meistens so unter den Top 15. Also insgesamt gesehen, in meinem Alter bin ich jetzt halt in letzter Zeit ziemlich weit vorne. Aber jetzt, Olympia war schon immer weit weg. Also das war auch nie für mich. Mein Trainingspartner, der ist bei Olympia dabei, der trainiert auch in Landau. Mit dem bin ich dann gern unterwegs, da war ich auch in Paris. Aber dass ich, also die Quali zu Olympia ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also das ist nicht erreichbar. Auf keinen Fall in Deutschland, wenn man nebenbei oder wenn man eigentlich arbeitet. Das kann man komplett vergessen.
Wer ist dein Trainingspartner, wenn du schon ansprichst?
Also Oleg Czernikel, der ist so mit einer der zwei, drei Besten in Deutschland seit vielen Jahren. Und mit dem trainiere ich zusammen, den manage ich auch so ein bisschen im Sponsorenbereich, versuche ihm regionale Sponsoren zu besorgen. Wir sind oft zusammen unterwegs auf Wettkämpfen, ja.
Ja, okay. Wer sponsort dann zum Beispiel sowas? Dann hat man ja dann,
Ja,
hat man ja
Unitechnics
dann.
wäre doch mal eine Idee zum
Das
Beispiel.
wäre gut, ja.
Ach, Schatz. Das muss man ja wahrscheinlich mega viel investieren, oder? Weiß gar nicht, was so, so
Nee,
was,
also
was.
wir haben hier ein paar regionale Firmen, eine Bank, ein Bauunternehmen, eine Automatisierungsfirma, ja, also sehr unterschiedlich, Wasser 3.0 ja auch, also der Oleg arbeitet auch nebenher so ein paar Stunden bei Wasser 3.0 und also wir unterstützen ihn und die Katrin unterstützt ihn natürlich da. Aber im Prinzip ist er Profisportler, ist bei der Bundeswehr angestellt. Anders wäre das in
Okay.
Deutschland auch gar nicht machbar in dem Bereich.
Es waren viele, ne? Das quasi man in der Sportfördergruppe ist, ne?
Genau, ja.
Ja. Das ist ja eigentlich eine gute Möglichkeit, ne? Das haben ja andere Länder vielleicht nicht so.
Und für ein anderes Land anzutreten, das wäre noch was vielleicht.
Ich habe
Oder?
tatsächlich mal einen Stabhochschulkollege gehabt, der ist dann für ein anderes Land gestartet, hat aber trotzdem nicht geklappt mit der
Ah,
Olympia-Qualifikation.
okay. Aber eine andere Sportart kam für dich nicht so in Frage, oder?
Ich mache Stabhochsprung seit ich 14 oder 15 bin.
Ja.
Und also ich kann keine Disziplin der Leichtathletik so richtig gut. Und dann hat mein Trainer gesagt, ja, da versuch doch mal Stabhochsprung. Das ist so eine Allrounder-Disziplin. Und das konnte ich dann doch ein bisschen besser.
Ich habe mal gehört, wir waren ja jetzt Golf spielen gestern, ne? Mhm. Wir waren ja Golf spielen. Du hast ja schon ein paar getroffen, Philipp. Muss man sagen, das sind schon ein paar. Der Philipp hat halt 2 Meter Größe, da geht schon was mit dem Hebel. Ne? Das war schon ganz gut, sage ich mal. Aber ich habe mal gehört, Golf spielen ist der zweitkomplexeste Bewegungsablauf nach dem Stabhochspringen. Habe ich gehört. Das hat uns damals, als unser allererster Golftrainer hat genau das gesagt.
Tatsächlich
habe ich auch da so ein bisschen die Bälle.
Ja, und tatsächlich spiele ich mit Oleg auch ab und zu Golf. Wir haben auch einen Golfkurs, die Platzreife gemacht. Tatsächlich ist es echt komplex, weil du hast den Schläger, da ist nicht viel dran zu machen, außer einen anderen Schläger. Und dann hast du diesen harten Ball und der Winkel, wie der Schläger da auftrifft, das ist halt so extrem entscheidend. Also wir waren echt teilweise beeindruckt, wie komplex diese Bewegung ist, dass man das auch vor allem, dass dieser Ball auch nach 200 Meter dort ungefähr landet, wo man sich das gedacht hat. Also ich habe da echt Respekt davor. Äußerst kompliziert, ja.
Jetzt verstehe ich auch, warum du in der Abwassertechnik tätig bist und im Stabhochsprung. Weil es einfach so ist, dass dieser Reiz, was zu erreichen, wenn man diesen Bogen spannt, diesen Stab unter Spannung hat, ja, dann probiert, da hochzukommen. Es kann schief gehen, natürlich. Es kann aber auch funktionieren. Das ist bei der Abwasserreinigung so ähnlich, wie wenn man jetzt hier Mikroplastik rausfiltern will, wenn man Mikroplastik binden will, dann ist das so ähnlich. Kann man schon so sagen.
Fast das Gleiche.
Nein, aber es ist doch so. Ja. Der Bogen, der gespannt wird, kommt man jetzt hier hoch oder...
Ja. Schön. Ja, aber es ist halt wirklich, also Stabhochspringen ist ja eine der, also wirklich der komplexesten Bewegungen. Jetzt hören sich, kennen ja die Zuhörer das vielleicht nicht so bis ins Detail. Was sind die Bewegungsphasen beim Stabhochsprung? Du musst ja erstmal, also ich stelle mir vor, ganz schnell rennen und dann genau. Aus den Stab da rein. Erzähl mal.
Im Prinzip ist diese Bewegung ja wie allem den physikalischen Gesetzen unterworfen. Das heißt, du rennst mit diesem Stab so schnell wie möglich. Es geht nicht ganz so schnell wie ohne Stab. Es ist sehr, also man muss sich daran gewöhnen, diesen Stab zu tragen und dann auch noch relativ schnell laufen zu können. Und dann versuche ich ich habe so 36 Meter Anlauf und versuche dann vorne einen ganz kleinen Bereich zu treffen, wo ich abspringe. Und dieser Absprungmoment und diese Position ist eigentlich so mit das komplexeste oder die größte Herausforderung dabei, diesen Absprungpunkt genau in der richtigen Position zu treffen, mit hoher Geschwindigkeit as possible. Also so schnell wie möglich müssen da vorne die 80 Kilo ankommen im richtigen Augenblick.
Ist bei dir schon mal ein Stab gebrochen?
Ja, also ich springe Carbonstäbe hey. Und da ist mir im Training vor mehreren Jahren aus vollem Anlauf einer gebrochen. Das geht aber meistens glimpflich aus, weil erstens hast du Vortrieb, also du landest fast sicher auf der Matte, wenn du abgesprungen bist. Und dann fliegt der Stab halt in alle Richtungen, aber meistens nicht zu dir. Und das einzige Problem, was ich hatte, ist durch diese starke Vibration in der Hand hatte ich da einen Bluterguss und konnte dann nicht direkt nochmal springen danach, aber es war einigermaßen erträglich. Aber es ist ein extrem ungutes Gefühl.
Ja, das glaube ich. Wenn der Stab dann da bricht, das ist krass.
Ja, und der bricht ja unter der höchsten Belastung. Das heißt, wenn er sehr stark schon gebogen ist und da hängt man meistens schon ein bisschen Kopf über, das ist kein gutes Gefühl, ja.
Ja. So, und jetzt warst du ja in den USA und wie kann man sich das vorstellen? Die Leute fragen sich ja, darf man mal fragen, wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt 37.
37, ne?
Und
du bist auch 37, ne? 39. Ja, ist ja noch jung. Ja. Ich meine, ich bin ja alte Herren, aber 37 ist ja auch. Sprung,
hast du auch schon Stabhochsprung mal probiert?
Nee, okay, ich bin alte Herren beim Fußball.
Ach so, okay.
Aber dann ist man ja mit 40, ich bin ja über 40 schon, ich bin ja schon alte Herren. Deswegen,
ja, ich hab schon gedacht,
Jungspund.
Aber so ein Stab, das wäre auch mal was. Könnte ich mal probieren.
Ja, mal was. Aber du bist doch dann in der Altersgruppe, ist dann quasi bei dir 35 bis 40 oder was sagt man bei dir oder welche Altersgruppe ist das dann?
Ja, genau. Ich bin in der Altersgruppe 35 bis 40. Das sind auch manchmal ehemalige Profis dabei. Aber natürlich wird es im Stabhochsprung dann ein bisschen dünner. Also ich meine, 100 Meter Sprint kann man noch, egal in welcher Zeit, machen. Beim Stabhochsprung, obwohl da gibt es auch, nee, da gibt es auch ein bisschen fast in ganz hohe Altersklassen. Aber wie gesagt, ich merke natürlich mein Alter und ja, ich lasse jetzt mal so langsam ausklingen, denke ich.
Okay, jetzt lässt du es da ausklingen. Was nimmst du dir dann vor, wie es weitergeht? Du sagst mal, du hast ja jetzt jede Menge Zeit, du gehst nicht mehr jeden Tag 2 Stunden trainieren. Was nimmst du dir dann vor? Wo brauchst du deine Zeit rein?
Tatsächlich ist
Wie
es auch
rettest
ein,
du die Welt?
ja, tatsächlich ist es ein großes Thema bei mir, weil es ist nicht so einfach, da einfach zu sagen, ich höre jetzt auf. Also ich trainiere natürlich irgendwie weiter, aber ich arbeite mit einer Coachin zusammen und tatsächlich ist ein Thema, wie geht man mit diesem, ja, dieser Reiz, also dieses Pushen vom Wettkampf, das fällt weg. Warum soll ich jetzt überhaupt noch trainieren und was soll ich trainieren, wenn ich nicht mehr hochspringen will? Das ist ganz schwierig und ich arbeite daran, ja. Also ich trainiere erstmal weiter, mit dem Oleg natürlich auch.
Aber dann
Ja.
fehlen ja dir die Ziele, ne? Ich habe zum Beispiel das bei mir so gehabt, ich war ja Fußball, dann Kreuzbandriss, Fußball nicht mehr, erstmal blöd. Jetzt versuche ich halt mein Golfhandicap tief wie möglich zu kriegen, aber da kommt man nie tief genug.
Ja, vielleicht spiele ich auch Golf. Ich weiß es tatsächlich noch nicht genau. Ich trainiere erstmal weiter.
Ich wahrscheinlich nicht. Es war nicht so erfolgreich gestern auf dem
Das
Golfplatz.
war schon gut.
War gut,
Das war schon
aber
gut.
ja, also für euch zwei reicht es nicht.
Jetzt müssen wir den Philipp noch ein bisschen integrieren. Der muss noch
Ja.
was erzählen. Aber sag mal, du hast ja vorhin das mit dem Mikroplastik erzählt. Wie spielt denn diese Karl da jetzt bei euch rein? Diese kommunale Abwasserrichtlinie, die jetzt rausgekommen ist. Da steht ja auch was zum Mikroplastik drin, ne? Dass wir in Zukunft bilanzieren müssen,
Ja,
wie
zum
viel im
einen
Einzugsgebiet an Plastik da ist, ne?
und natürlich auch, es muss natürlich auch irgendwie gemessen werden. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Verfahren. Und wir haben da auch ein Verfahren, das in der Praxis ganz gut anwendbar ist, mit einem mobilen Probenahmegerät. Natürlich spielt es uns ein bisschen rein, aber im Endeffekt müssen die Betreiber der Kläranlagen auch gewollt sein, da was zu machen. Also wir haben auch Kläranlagen, die sind gewollt. Die wollen auch irgendwie vor den Gebührenzahlern auch mal rechtfertigen, ja, was ist da eigentlich drin? Und da kommen wir dann ins Spiel, ja. Also wir haben eine Detektionsmethode.
Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der Philipp in Morhard sagt, Mikroplastik, der See da hinten, die Fische, die haben alle zu viel Mikroplastik, wie würde sowas ablaufen? Nimm uns mal mit, wie so ein Anti-Mikroplastik-Projekt von Wasser 3.0 aussieht. Also irgendwie gibt es die Anforderung, ich muss Mikroplastik reduzieren. Wie würde sowas ablaufen? Nimm uns
Im
mal
ersten
mit.
Schritt muss man halt gucken, welche Belastung ist da überhaupt drin. Und da, wie gesagt, da könnte man mit einer Detektionsmethode von uns, also wir würden eine Probe nehmen, dann wird die im Labor aufbereitet. Das muss ja die ganze Organik raus. Das ist im Abwasser immer so ein Thema. Da sind Haufen Algen drin und ein paar Schlammflocken noch. Die Organik muss abgebaut werden. Und dann haben wir ein Verfahren. Wir haben die Möglichkeit, die Mikroplastikpartikel mit einem Fluoreszenzmarker anzufärben. Und diese Färbung unterscheidet dann auch vor organischen Partikeln oder Sand oder irgendwas in der Art. Und dann haben wir Leute mit dem Know-how und einem Spezialmikroskop, um die Anzahl der Partikel dann zu messen. Und dann hat man mal eine erste Nummer, wo man kommunizieren kann. So und so viel Partikel pro Liter zum Beispiel. Und
Was
damit
ist
kann
da
man dann
normal
weitergehen.
oder was wäre viel? Kann man das sagen, was viel wäre? Wie viel Partikel pro Liter?
Also, ich kann das jetzt dafür, das ist sehr, sehr abhängig vom Einzugsgebiet. Im industriellen Bereich sind wir da bei mehrere Millionen Partikel pro Liter. Das ist
Was?
im, ja, also im Industriebereich sicherlich. Bei manchen Industrien, gerade die mit Mikroplastikabrieb zu tun haben in ihrer Produktion. Im kommunalen Abwasserbereich ist es natürlich deutlich weniger. Da ist auch die Wassermenge viel höher. Kann ich so pauschal nicht sagen.
Okay. Ja, und am Ende hat man dann noch, ihr macht ja dann auch Nachprüfungen. Du hast ja gesagt, ihr holt viel, also die normale Abwasserbehandlung holt auch schon viel raus. weil die halt auch Sachen, wahrscheinlich Sachen am Petikel an die Flocken sich anlagern. Aber am Ende kann man sagen, wenn ihr jetzt euer Verfahren oder dieses Verfahren mit der Flockung durch ist oder der Agglomeration, kann man sagen, wie viel es dann noch ist? Weil du sagst jetzt Millionen pro Liter vorher und jetzt redet ihr dann von 1000 oder
Also
hinterher?
im industriellen Bereich haben wir Eliminationsraten von ja, bis zu 95%. Also natürlich sind dann immer noch Partikel drin. In der Industrie geht das Wasser aber dann oft in die Kanalisation. Die leiten ja nicht so oft direkt ins Gewässer ein. Da ist es oft ein sehr gutes Ergebnis.
Ja, okay, das ist 95%, wäre ja dann von 1 Million, wären dann 95% nach allem Riese 50.000.
Zum Beispiel, ja.
50.000. Dann lädt man es in die aktuelle Kläranlage und dann wird es ja da immer noch
Kriegt man da noch was
durchgefiltert.
raus, genau, ja.
Ja,
Also man
dann
muss
geht es
immer
dann wieder
sehen,
ins
halt,
Gewässer.
was ist die Alternative? Also viele Industriebetriebe werden da nur, haben nur geringe Werte oder werden nur im geringen Maße überwacht oder es gibt gar keine Werte für Mikroplastik. Das geht dann oft über die absetzbaren Stoffe zum Beispiel. Ja. Das
Ich
kommt
bin zum
immer auf die
Beispiel morgen,
Anforderungen drauf an.
morgen bin ich bei der Wäscherei. Die machen so, die machen Industriewäsche, also
Ja.
so Mietkleidung und so
Ja, da
reinigen
machst du mal
die.
Werbung für uns.
Da muss ich dann Werbung machen, das ist in
Genau.
Darmstadt, das ist gar nicht so weit weg von euch eigentlich. Und die haben aber ein Geruchsproblem eigentlich. Also da stinkt es halt raus, aber die haben bestimmt auch das Problem mit dem Mikroplastik. Kann ich da morgen mal fragen, wie viel das ist.
Jetzt holst du da die Mikroplastik raus.
Ja.
Was machst du denn damit?
Genau, was macht man damit?
Ja, wir versuchen natürlich Recyclingwege dafür zu
Sortieren.
finden. Das wird schwierig, gerade im, du weißt ja, wie Abwasser beschaffen ist. Da sind sehr viele Bestandteile drin und auch sehr viele unterschiedliche Mikroplastik, Arten, sage ich jetzt mal, oder Polymerarten. Ja, wir versuchen zum Beispiel Möglichkeiten zu finden, da einen Rohstoff draus zu machen für oder einen Sekundärfüllstoff in der Zement. Produktion, weil unser Material ist hat einen sehr hohen Siliziumgehalt und da kann man vielleicht was an Sand ersetzen. Solche Ideen gibt es. Aber da wird dran geforscht, ja.
Ich habe halt nur, zum Beispiel unser Kollege hatte ja bilanziert jetzt, der Dr. Abu Safir hieß der, ich weiß nicht, ob du den kennst sogar,
Ich glaube, der war in Landau, ja.
der war doch in Landau bei euch auch mal, der war damals bei Unitechnics, der ist jetzt bei einem Ingenieurbüro und machte auch Wiederaufbau vom Ahrtal mit. Und der hat seine Doktorarbeit damals geschrieben über wie viele Partikel von welchem Mikroplastikstoff kommen von welchen Flächen abgespült. Dass man das zum Beispiel dann bilanziert und so weiter. Ne? Von der Uni Kaiserslautern aus, von Professor Steinmetz war das draußen. Da war dann genau das Thema, dass man je nach Fläche dann und Regenereignis dann sagt, wie viel wird dann bilanziert eingeleitet sozusagen in die Gewässer oder in die Kläranlage auch. Wie viel Reinigungsaufwand muss man dann betreiben? Ne? Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Was ist aus deiner Sicht so die Zukunft also sagst du, dass alle Kläranlagen sich da nach und nach mit beschäftigen werden? Oder wie seht ihr das als Wasser 3.0?
Tatsächlich kann ich es ja aus im Prinzip von beiden Sichtweisen beurteilen. Ich glaube, wir haben momentan dieses Riesenthema mit, ja, was jetzt über Karl kommt, die Federreinigungsstufe natürlich, dass das flächendeckend ausgerollt wird, wie das finanziert wird, wird spannend. Die ganze Energiegeschichte, auch KI sind so Themen, die auch für Kläranlagen interessant sein könnten. Ja, also wir sind da ganz unterschiedlich. Ich glaube, die Arbeit geht uns nicht aus. Ich glaube, mit Federreinigungsstufe, vielleicht auch Federreinigungsstufe Plus, wenn man solche Verfahren wie Wasser 3.0 mit reinnimmt, plus diese ganze Energiegeschichte ist schon mal ein Riesenthema.
Wie würdest du das jetzt sehen? Sag mal, bleiben wir bei diesem Mikroplastik-Ding, wenn wir jetzt sagen, wir wollen das integrieren. Ist das dann, weil es gibt ja die zwei großen Verfahren, Aktivkohle und Ozon bei der vierten Reinigungsstufe, würdest du sagen, dass eins der beiden Verfahren da einen Vorteil hat? Also ich würde jetzt so denken, Aktivkohle würde mehr Plastik anlagern, aber weiß ich nicht. Oder sagst du, sind beide gleich schlecht oder gleich gut oder?
Ich würde erstmal sagen, also eine Adsorption findet jetzt erstmal nicht statt an der Aktivkohle, aber natürlich hat die eine grundsätzliche, gerade wenn man jetzt einen Festbettfilter nimmt, eine grundsätzliche Filter oder Filtrationswirkung durch das Festbett an sich. Aber eine wirkliche Mikroplastikreduktion findet da meiner Meinung nach nicht statt. Bei der Ozonierung würde ich jetzt mal sagen, quasi gar nicht. Aber ich glaube, irgendwie muss man sich auch mit unterschiedlichen Kombinationen da anfreunden, um die gewünschten Ergebnisse zu erreichen. Ich glaube, es wird auch nicht auf eine Technik rauslaufen. Es wird mit Sicherheit auch abhängig sein vom Einzugsgebiet. Ja, vielleicht gibt es da Möglichkeiten für unterschiedliche Varianten. Auch vielleicht Wasser 3.0 könnte da durchaus mit reingehen. Das bleibt spannend.
Der Aufwand, das im Vollstrom eure Variante zu machen, die ist dann schon sehr aufwendig, oder?
Also klar, das ist ja das große Thema, gerade beim kommunalen Abwasser. Die Wassermengen sind halt riesig. Ne? Also in Landau an Trockenwetter sind es 10.000 Kubikmeter am Tag. Da muss man generell erstmal irgendeine technische Lösung finden, auch wenn wir jetzt an die vierte Reinigungsstufe denken. Ja, das ist eine Herausforderung, absolut. Das ist auch eine große Herausforderung.
So, ich mache ja hier am Ende immer mit ChatGPT dann noch Fragen. Dennis, wir haben ja schon fast wieder eine Stunde gequatscht. Das ist krass, oder? Wie schnell das umgeht.
Ja,
Immer bei ChatGPT dann immer, frage ich immer noch, was sollte man, wenn sich mal gefragt, welche 10 Fragen sollte man einem Abwassermeister, der auch Weltmeister im Hochspringen ist, unbedingt noch stellen?
Bin ich gespannt.
Ich muss erst mal gucken, was hier steht. Also, wie hältst du die Balance zwischen Sprungkraft und Geruch im Alltag?
Also ich denke, ihr wisst, dass das Geruchsthema nicht mehr so groß ist irgendwann, wenn man mal eine gewisse Zeit auf Kläranlagen verbracht hat.
Aber ich finde die dritte Frage eigentlich ganz gut. Ja. Was ist komplizierter? Ein verstopfter Kanal oder ein verkorkster Anlauf im Finale? Oder der Stabricht, ne?
Ja, so ein verstopfter Kanal kann auch schon Kurvzerbrechen bereiten, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich glaube, aufgeregter, mehr Adrenalin habe ich jetzt bei einem Sprung im Finale. Dritter Versuch, irgendeine Quali noch zu schaffen, da geht die Pumpe schon.
Das wäre jetzt auch schon die vierte Frage gewesen. Gibt es etwas, das sich in der Abwassertechnik genauso nervös macht wie der letzte Versuch bei 5 Meter im Finale?
Ein Arbeitsunfall vielleicht.
Ja, okay. Hey, ja, okay.
Ich finde Abwassertechnik sehr komplex, viel komplexer, als die Leute denken. Da gibt es ganz viele Schrauben, wo man drehen kann. Das interessiert mich eigentlich jeden Tag, was man da eigentlich machen kann. Riesenthema jetzt auch KI, was jetzt kommt. Das finde ich mega, was da für Potenziale drinstecken noch. Ja, es macht einfach Spaß.
Wie übersetzt du dieses, ist vielleicht mal eine Frage so persönlich, wie übersetzt du dieses Competitive, also dieses Wettbewerbsdenken? Du hast ja dann so, musst ja so einen Antrieb haben, dich jeden Tag wieder zu motivieren. Wie übersetzt du das in deinem Beruf? So, dass du sagst, okay, wie kann ich das ausdrücken? Du willst immer gewinnen. Wie sagst du das in deinem Beruf? Wie siehst du das da?
Tatsächlich haben wir diese Frage schon öfter bekommen, haben uns jetzt dazu entschieden, so eine Art Vortragsreihe zu machen in so einem Interviewformat. Und wir waren jetzt zum Beispiel bei einer großen Bank hier und da ging es genau darum, also wie kann man diese Skills, die man sich im Stabhochsprung oder im Leistungssport allgemein angeeignet hat, wie kann man die aufs Arbeitsleben übertragen? Gerade Motivation, dieses Umgehen mit Enttäuschungen, was ja jeder, egal was er jetzt arbeitet, immer mal wieder hat. Und da gibt es Möglichkeiten, da gibt es Parallelen natürlich, weil für den Körper ist eine Enttäuschung, wenn ich jetzt einen beschissenen Sprung mache oder ich baue irgendwie Mist auf der Arbeit, ist das Gefühl grundsätzlich gleich. Man muss nur gucken, wie man damit umgeht. Und ich glaube, gerade die Stabhochspringer bei uns, wir sagen immer, Stabhochschwung gibt und Stabhochschwung nimmt. Es ist eine sehr undankbare Disziplin oft. Ich bin auch schon oft irgendwo hingeflogen, habe dann genullt, also bin dreimal durchgelaufen oder so Geschichten. Und das prägt und ich finde, ich habe im Berufsleben, kann ich das immer richtig gut relativieren, wenn mir sowas passiert. Dann denke ich mir immer, ach, gar nicht so schlimm, als ich mit 17 mal einen richtigen Wettkampf verbockt habe und dann tagelang schlecht drauf war, war wesentlich schlimmer. Ich versuche das so ein bisschen zu relativieren und ich glaube, das macht vieles viel besser erträglich. Und ja, das ist oft so meine Variante.
Philipp, du warst ja auch fast mal Leistungssportler, ne? Aber Handball hast du gespielt, ne?
Ja.
Mit 2 Meter ist man ja Handballer.
Ja, bei mir hat es bloß bis zur 3. Liga gereicht. Ja. Ne? Deswegen. Aber immerhin.
Ja, du bist doch, nimmst du das auch bei dir so mit, wenn du sagst, ja, ich will unbedingt gewinnen. Du willst ja bei mir immer der Beste, den besten Ablaufwerte haben, ne? Das ist schon mal wichtig, ne?
Ja, nö, ich glaube, dass gerade Sportler viel wegstecken können. Das ist, weil du einfach mit Enttäuschungen umgehen musst, letztendlich. Das ist in jedem Bereich so. Wenn du abends eine Runde joggen gehst, ist das natürlich nicht so, wie wenn du Mannschaftssport machst, mit Teamkollegen auskommen musst, wenn du auch mal einen auf den Deckel kriegst. Das ist schon was anderes.
Jetzt ist ja Stabhochsprung so ein Individualsport. Ist das für dich ein Unterschied oder ist das, sagst du, das passt auch super in unsere Abwasserbranche rein oder sagst du, das ist eher als Team, weil ihr immer zusammen trainiert oder pusht ihr euch gegenseitig oder wie ist das?
Ja, es ist Individualsport. Das bedeutet, wenn man Erfolge hat, kann man die für sich verbuchen. Wenn man aber große Enttäuschungen hat, ist man dafür auch verantwortlich und kann die nicht auf ein Team abwälzen. Das ist ganz schwierig zu sagen. Manchmal würde ich es gerne auf ein Team abwälzen. Ich habe aber auch Leute in meiner Umgebung, wo ich erzählen habe, aber trotzdem muss ich damit selbst klarkommen. Das ist wirklich eine der größten Herausforderungen, finde ich. Und auf der anderen Seite, was ganz Schönes am Teamsport, dass man was zusammen, dass man zusammen feiern kann, dann nach einem Sieg, fehlt mir manchmal auch, muss ich sagen. Also ich war jetzt in den USA auch, ja, es war für mich ein großer Erfolg, aber es waren zwar ein deutsches Team mit dabei, mit vielen Leuten, aber so, vielleicht haben die richtigen Leute gefehlt, um das irgendwie zu teilen.
Ja. Also, das müssen wir auf jeden Fall jetzt machen. Wir müssen ja das Liegestützwettbewerb machen und da stoßen wir dann mit dir auf jeden Fall mal drauf an. Vielleicht auf dem Golfplatz, weiß ich auch nicht wo, aber das kriegen wir dann auf jeden Fall hin und dann beglückwünschen wir dich nochmal auf jeden Fall dazu. Ich bin voll stolz auf dich, ne? Willst du irgendwas noch so zum Ende, wo du sagst, das willst du den Zuhörern mal mitgeben? Eine Frage vorher noch. Wo würde man dich mal treffen? Vielleicht, wo man sagt, da kann man dich mal kennenlernen? In Landau auf der Kläranlage oder bist du irgendwo auf Veranstaltungen, wo du immer hingehst? Landesverbandstagen, DWA oder sowas?
Also ich bin natürlich auf DWA-Veranstaltungen. Ich bin auch gern auf, wenn jetzt ein ja, Tagungen aber gerade wenn es um vierte Reinigungsstufe geht, das ist so ein bisschen mein Thema. Ansonsten bin ich immer erreichbar über Insta. Ich versuche immer ein bisschen was Abwassermäßiges auf meinem Insta-Profil zu posten, irgendwie schöne Bilder von der Kläranlage, weil ich bin wirklich für beide Gebiete, habe ich mich begeistert so in den letzten Jahren. Also mir liegt es auch so, die Nachwuchskräftegewinnung liegt mir wirklich am Herzen, ja.
Also wenn man dir folgen will, du heißt Dennis Schober at Dennis Schober, Dennis.Schober? Oder
Dennis.Schober, genau.
Ja, findet man dich, folgt ihm alle, guckt euch die Bilder an, da findet man genug. Ansonsten Wasser 3.0, wenn ihr folgen wollt. Wir schreiben das auch in die Shownotes, wie man das immer sagt, unten mit rein. Aber folgt den Kollegen, lasst mal ein Like da, auf jeden Fall, ne? Ansonsten willst du noch irgendwas unseren Zuhörern mitgeben, wo du sagst, ey, das müsste auf jeden Fall vielleicht so ein junger Abwasser-Mensch, der vielleicht nebenbei auch ein bisschen Sport macht, wo du sagst, was willst du ihm mitgeben?
Also erstmal, wenn ihr schon mir folgt, dann müsst ihr auch der KS Südpfalz folgen. Dieses Konstrukt hier in Landau mit dieser kommunalen Zusammenarbeit, das ist auch für junge Leute hochinteressant, weil sie dann vielleicht nicht nur auf einer Kläranlage sind oder sondern auch auf vielen Kläranlagen hier in der Umgebung mal rumkommen. Also der Beruf ist extrem abwechslungsreich, finde ich. Und man kann von Ausbildung über Meister alles erreichen. Man hat hohe Verantwortung auch gegenüber der Umwelt, weil wir sind ein ganz wichtiger Punkt im Wasserkreislauf als Kläranlage. Und da möchte ich halt die Leute davon auch ein bisschen begeistern. Also ich finde es mega in dem Bereich zu arbeiten. Mir macht es sehr viel Spaß.
Philipp, irgendwelche
Abschluss.
Ja, was du noch mitgeben willst. Hast du, du bist ja jetzt Co-Moderator gewesen. Hast du es, hast du?
Ich hab's genossen.
Ja, hast du genossen?
Ja. Ich habe auf jeden Fall einiges lernen dürfen heute über Mikroplastik.
Ja, den Philipp müssen wir auf jeden Fall noch wieder einladen. Das Thema, also wenn ihr es jetzt gut fandet, müsst ihr auch Philipp Nentwich, wie ist dein Instagram-Account? Du bist
Philipp.Nentwich.
Philipp.Nentwich auch folgen und ihm schreiben, er muss unbedingt noch mit dem Thema Naturdargestaltung auf Kläranlagen. Da ist nämlich Philipp in Moorhart ganz stark. Ja, Blühwiesen und so weiter, da werden wir uns noch mal drüber unterhalten. Irgendwann kriegen wir den Podcast noch hin. Ja. Und dann bist du mal wieder unser Gast auf jeden Fall. Ansonsten hat es mich gefreut, dass du
gern
da warst. Dennis, du auch.
Ja, vielen Dank.
Ja, danke an euch alle. Panta Rhee, das Wasser fließt immer bergab.